Es war im April 2010. Also das ist mein letztes Studienjahr und es war, ja, meine Eltern, mein Bruder und ich, wir hatten gewissermaßen zum letzten Mal so einen richtigen Familienurlaub geplant. Ziel war die Türkei. Am 5. April, also einen Tag vor meinem Geburtstag, machten wir uns auf zum Flughafen Köln. Nachdem wir eingecheckt hatten, begann das Warten auf den Flug. Und es dauerte und dauerte und dauerte. Nachdem wir einige Stunden länger gewartet hatten als geplant, durften wir dann doch in unser Flugzeug steigen. Wir setzten uns hin und warteten. Es dauerte länger als normal. Grund dafür waren wohl Computerprobleme. Und trotzdem setzte sich das Flugzeug schließlich dann irgendwann endlich mal in Bewegung. Wir fuhren los, wir machten eine Linkskurve, dann eine weitere Linkskurve, noch eine Linkskurve und wieder eine Linkskurve. Und schließlich hielten wir wieder genau da, wo wir losgefahren waren. Nachdem wir natürlich wieder eine ganze Weile warten mussten, wurden wir gebeten, das Flugzeug wieder zu verlassen und im Flughafengebäude zu warten. Mittlerweile dauerte die ganze Warterei so lange, dass wir Gutscheine ausgeteilt bekamen, um uns etwas zu essen zu kaufen. Das brachte allerdings nicht so viel, da es mittlerweile so spät war, dass die Geschäfte im Terminal alle zu hatten. Nachdem wir noch mal eine ganze Weile gewartet hatten, wurden wir schließlich mit dem Bus in ein Hotel gefahren, wo wir warten sollten, bis am nächsten Tag ein Ersatzflugzeug aus der Türkei da war. Mein Geburtstag konnte ich auf die Art bei schönem Wetter zunächst in Troisdorf verbringen, bevor wir dann irgendwann im Laufe des Tages doch noch starten konnten. Dass ich in dem Ersatzflugzeug dann, also die Fensterabdeckung, also die erste Schicht vom Fenster von der Wand lösen konnte und dass meine Füße auf dem Boden irgendwie ziemlich nass waren, das passte dann irgendwie noch richtig gut dazu. Mich hat es jedenfalls nicht gewundert, als ich 3 Jahre später erfahren habe, dass die Fluggesellschaft pleite gegangen ist. Aber letztlich endete alles gut. Wir kamen in der Türkei an, hatten dort einen schönen Urlaub, mussten für die ganze Reise letztlich aufgrund der Schwierigkeiten nur die Hälfte zahlen und bekamen sogar am Ende noch einen zusätzlichen Tag in Antalya geschenkt. Solche Unterbrechungen und Störungen nerven, aber manch eine Störung bringt auch Gutes mit sich. Das erinnert mich daran, dass Gott manchmal Störungen in unser Leben bringt. Manchmal müssen wir warten. Manchmal auch länger, als wir eigentlich wollen, denn manchmal läuft es anders, als wir es uns vorstellen. Ich denke, das trifft auch auf Weihnachten zu. Viele Leute haben zu dieser Zeit des Jahres hohe Erwartungen. Wir haben Bilder im Kopf, wie das perfekte Weihnachten auszusehen hat. Es soll die schönste Zeit des Jahres sein, mit Schnee, mit Geschenken, einem wunderschönen Weihnachtsbaum. Und das alles natürlich im liebevollen Kreis der friedlichen Familie. Dabei bin ich mir ganz sicher, dass das erste Weihnachtsfest ganz bestimmt nicht so ablief. Nicht so, wie die einzelnen Leute sich das vorgestellt haben. Und so sollten vielleicht auch wir unsere Erwartungen etwas zurückschrauben. Letzte Woche habe ich mit meiner Predigtreihe über die Weihnachtsdilemmas begonnen. Wir haben gesehen, dass der Besuch des Engels Gabriel für Maria ein gewaltiges Dilemma bedeutete. Es war das Dilemma des Unbekannten, als der Engel Marias Leben völlig durcheinander wirbelte. Während sie damit beschäftigt war, Pläne für ihre Hochzeit und für ein gemeinsames Leben mit Josef zu schmieden, unterbrach Gott ihr Leben auf eine ziemlich bedeutsame Weise. Und heute werden wir sehen, dass das Gleiche oder ziemlich Ähnliches mit Josef geschah. Während er damit beschäftigt war, ein Haus für seine Braut und seine Familie zu bauen, wurden seine Pläne durchkreuzt. Er erfuhr, dass Maria schwanger war. Und zwar nicht von ihm. Und das lässt uns lernen, wie wir mit dem Dilemma der gestörten Pläne in unserem Leben umgehen können. Indem wir uns ansehen, wie Josef mit seinem Dilemma umging. Wie ich bereits letzte Woche gesagt habe, berichten Matthäus und Lukas aus unterschiedlichen Perspektiven über Jesu Geburt. Letzte Woche haben wir mit dem Bericht des Lukas begonnen, der aus der Perspektive Marias geschrieben wurde. In dieser Woche werden wir die Geburt Jesu aus der Perspektive Josefs betrachten. Und dazu lese ich jetzt aus Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Also Matthäus 1, 18 bis 25. Und dort steht: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Bevor wir uns mit den Einzelheiten dieses Berichts befassen, möchte ich euch bitten, dass ihr dasselbe tut, was wir letzte Woche mit Maria getan haben. Versucht euch in Josefs Lage zu versetzen. Versucht euch vorzustellen, wie diese ganze Situation für ihn gewesen sein muss. Wie bei Maria wissen wir auch über Josef nicht viel. Wir wissen sogar noch weniger über ihn als über Maria. Er taucht nämlich nirgendwo mehr auf, nachdem Jesus seinen Dienst begonnen hat. Das hat einige zu der Vermutung veranlasst, dass Josef zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon gestorben war. Und dass er vielleicht auch wesentlich älter als Maria war. Aber das ist reine Spekulation. Soweit wir aus der damaligen Kultur wissen, ist es wahrscheinlicher, dass Josef bei Jesu Geburt ebenfalls noch ein Teenager war. Er wird als Zimmermann bezeichnet. Dieses Wort beschreibt jeden, der im Bau von Gebäuden arbeitet. Er war also ein Arbeitertyp in der kleinen Stadt Nazareth. Als Baumeister war er ziemlich sicher ein Planer, der grundsätzlich zweimal maß und nur einmal schnitt. Wenn er heute leben würde, wäre er vermutlich einer der Menschen, die die Bauanleitung für den Zusammenbau von einem IKEA-Regal befolgen können, ohne dass am Ende Teile übrig sind. Nach der Verlobung war er vermutlich entsprechend der damaligen Kultur in das Haus seines Vaters zurückgekehrt. Er hatte begonnen, einen Anbau an das Haus zu bauen, in dem er und Maria leben und eines Tages eine Familie gründen würden. Erst wenn dieser Anbau fertig war und sein Vater den Bau abgenommen hatte, würde die Hochzeit stattfinden. Alles verlief nach Plan. Bis zu dem Tag, an dem er erfuhr, dass Maria schwanger war. Und zwar nicht von ihm. Josef wusste, dass das Kind nicht von ihm war, weil er nicht mit Maria zusammen gewesen war. Ein Punkt, den sowohl Lukas als auch Matthäus in ihren Berichten sorgfältig betonen. Wir wissen nicht, wie Josef erfuhr, dass Maria schwanger war. Wir erfahren hier nur, dass es sich fand, dass sie schwanger war. Vielleicht hatte Maria ihm von dem Besuch des Engels erzählt. Vielleicht hatte sie es auch erstmal für sich behalten. Wir wissen es nicht. Aber als die Schwangerschaft fortschritt, konnte sie es irgendwann nicht mehr verstecken. Und ganz egal, wie Josef es schließlich rausgefunden hat, wäre das darauffolgende Gespräch mit Maria doch sehr interessant gewesen, oder? Einer der Texte, der mir irgendwie in der Bibel fehlt, den ich gern dabei hätte, aber aus Privatsphäregründen vielleicht gar nicht so schlecht, dass er nicht drin ist. Aber ich stelle es mir ungefähr so vor. Du bist schwanger. Wir beide wissen, dass ich nicht der Vater bin. Ich fasse es nicht, dass du mich betrogen hast. Ja klar, ein Engel hat dich besucht und dann wurdest du vom Heiligen Geist schwanger. Na klar, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich habe ja schon einige ziemlich abenteuerliche Geschichten gehört, aber sowas, du erwartest doch wohl nicht wirklich, dass ich das glaube, oder? Josef scheint hier in einer ziemlich ausweglosen Situation gewesen zu sein. Ich glaube nicht, dass er wirklich wusste, was er denken sollte. Er wusste nur, dass das Leben, das er sich mit Maria vorgestellt hatte, nicht mehr möglich war. Seine Pläne waren zerstört. Aber was Josef nicht sehen konnte, können wir deutlich sehen, denn wir haben das ganze Bild. Da haben wir es leichter als er. Bevor wir weitermachen, muss ich aber darauf hinweisen, dass nicht alle Störungen zwangsläufig auch gute Gelegenheiten sind. Also nicht falsch verstehen. Manchmal kommt es zu Störungen in unserem Leben, weil die Leute einfach unhöflich und rücksichtslos sind. Und manche Störungen sind einfach nur auf unsere eigenen schlechten Entscheidungen zurückzuführen. Andere Störungen kommen, weil man beim Fahrradfahren nicht aufpasst. Aber manchmal stört Gott bewusst unsere Pläne, um Besseres zu vollbringen. Josef konnte es damals aber nicht wissen. Aber die Störung, die Gott in sein Leben gebracht hatte, war für ihn eine Gelegenheit, sich an Gottes Plan zur Rettung der Welt zu beteiligen. Josef macht jetzt das, was wohl die meisten von uns auch machen würden. Er dachte sich einen Plan aus, wie er mit dieser Störung umgehen könnte. Und dieser Plan war das Ergebnis von zwei Dingen, die hier über Josefs Charakter offenbart werden. Erstens erfahren wir hier, dass Josef ein frommer Mann war. Das bedeutet, dass er mit Hingabe versuchte, das alttestamentliche Gesetz zu befolgen. Und er wusste, was das Gesetz über eine solche Situation sagte. Wie wir letzte Woche schon gesehen haben, galt ein verlobtes Paar im Sinne des Gesetzes als rechtlich gebunden. Gab es kein Zurück mehr. Wenn die Verlobung aufgelöst werden sollte, war also eine Scheidung erforderlich. Da Maria während der Verlobungszeit schwanger geworden war, galten nach alttestamentlichem Recht die Gesetze bezüglich Ehebruchs. Wer von beiden fremdgegangen war, war in diesem Fall ja mal klar. Technisch gesehen hätte Maria also nach 5. Mose 22 zu Tode gesteinigt werden können. Allerdings wurde diese Art der Strafe zur Zeit Jesu selten bis gar nicht vollstreckt. Außer die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten gerne Jesus eine Falle stellen. Dann schon, aber normalerweise wurde es zu der Zeit nicht gemacht. In der Praxis lief es in solchen Situationen eher so, dass die schwangere Frau in einem öffentlichen Verfahren bloßgestellt und geschieden wurde. Das sollte für sie so peinlich wie irgendwie möglich ablaufen. Aber wir sehen hier zweitens auch, dass Josef ein mitfühlender Mann war. Er wollte sie nicht in Schande bringen, steht im Text. Er wollte nicht, dass Maria auf diese Weise beschämt würde und schon gar nicht gesteinigt. Obwohl sie ihn zutiefst verletzt hatte, zumindest dachte er das, wollte er sie nicht verletzen. So machen das mitfühlende Männer. Du hast mir Böses getan, aber ich will dir nichts Böses tun. So war er. Also entwickelte er den besten Plan, den er sich vorstellen konnte, um mit dieser Störung in seinem Leben umzugehen. Im jüdischen Gesetz gab es eine Bestimmung, die es ihm erlaubte, Maria Scheidungspapiere auszuhändigen. Diese Papiere erhielten keine Schuldzuweisungen und konnten von 2 oder 3 Zeugen beglaubigt werden, anstatt Maria vor ein öffentliches Gericht zu zerren. Auf diese Weise konnte er das Gesetz befolgen und gleichzeitig mitfühlend mit Maria umgehen, hätte aber gewissermaßen selbst als der Böse dagestanden. Aber das wollte Josef in Kauf nehmen. Aber es scheint, dass Josef sich etwas Zeit nahm, um über seinen Plan nachzudenken, bevor er ihn tatsächlich in die Tat umsetzte. Wir sehen in Vers 20, dass Josef diese Dinge bedachte, also er überlegte. Das Wort, das Matthäus hier verwendet, bedeutet, dass man über etwas meditiert oder tief darüber nachdenkt. Das ist wirklich nicht überraschend, wenn man bedenkt, welche Folgen sein Handeln sowohl für Maria als auch für ihn haben würden. Und wenn wir bedenken, dass Josef als Zimmermann vermutlich ein Planer war. Wir wissen nicht, wie lange Josef über diese Dinge nachdachte. Aber bevor er seinen Plan in die Tat umsetzen konnte, erschien ihm im Traum ein Engel. In Vers 20 schreibt Matthäus: Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum. An dem Punkt eine kurze Randbemerkung. Ich weiß, dass viele Christen der Meinung sind, dass immer dann, wenn in der Bibel von dem Engel des Herrn die Rede ist, Jesus höchstpersönlich gemeint ist. Ich glaube aber, hier wird ziemlich deutlich, dass das nicht unbedingt stimmt. Denn es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass Jesus Josef erscheint, um seine eigene Geburt anzukündigen. Wahrscheinlicher ist wohl eher, dass es sich hier wieder um Gabriel handelte. So wie es auch bei Maria der Fall war. Und schließlich scheint er sowohl im Alten als auch im Neuen Testament der wichtigste Engelbote Gottes zu sein. Und dieser Engel bestätigte Josef, dass alles, was Maria ihm gesagt hatte, wahr war. Das Kind in ihrem Schoß war tatsächlich vom Heiligen Geist gezeugt. Maria hatte ihn also weder belogen noch betrogen. Außerdem sagte ihm der Engel, dass das Kind, das Maria zur Welt bringen würde, Jesus heißen sollte. Als Josef schließlich aus seinem Traum erwachte, nahm er Maria zu seiner Frau, hatte aber bis zu der Geburt Jesu keine körperliche Beziehung zu ihr. Soweit Josefs Handeln. Aber sehen wir uns mal an, was wir von Josef über das Dilemma der gestörten Pläne lernen und wie wir Störungen in Gelegenheiten verwandeln können. Und das beginnt, indem wir alle unsere Pläne als provisorisch betrachten. Es ist nichts Falsches daran zu planen. Wir sollen das machen. Die Bibel lehrt uns, dass es weise ist, Pläne zu machen. So lesen wir beispielsweise in Sprüche 21, Vers 5, das Planen eines Emsigen bringt Überfluss. Wer aber allzu rasch handelt, dem wird es mangeln. Wir sollen planen. Wir müssen nachdenken. Aber wir müssen diese Pläne locker halten und sie als provisorisch betrachten. Denn uns muss klar sein, dass Gott vielleicht etwas anderes im Sinn hat. Und es sind letztlich seine Pläne, die Bestand haben. Schon Sprüche 19, Vers 21, in Sprüche 19, Vers 21 steht deshalb, in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Das ist es, was wir bei Josef sehen können. Seine Pläne waren nur provisorisch. Er änderte sie gleich mehrere Male. Zunächst plante er, sich auf ein gemeinsames Leben mit Maria vorzubereiten. Nach der Verlobungszeremonie war er eben vermutlich der Kultur entsprechend in das Haus seines Vaters zurückgekehrt, um ein Zuhause für seine eigene Familie zu bauen. Aber als Maria schwanger wurde, waren alle diese Pläne über den Haufen geworfen. Unfreiwillig, zugegebenermaßen. Also schmiedete Josef einen neuen Plan, der seine Beziehung zu Maria beenden, ihr aber unter den gegebenen Umständen auch am wenigsten schaden würde. Doch als der Engel erschien, änderte Josef seine Pläne noch einmal. Wir kennen natürlich nicht alle Einzelheiten. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass Josefs Leben als Marias Ehemann ganz anders verlaufen ist, als er es geplant hatte. In der damaligen Kultur ist es sehr gut möglich, dass Josef nicht mehr so ohne weiteres in das Haus seines Vaters ziehen und dort leben konnte. Und stattdessen kann gut sein, dass die beiden von ihren Familien verstoßen wurden. Ist sogar eigentlich ziemlich wahrscheinlich. Das scheint durch die Tatsache bestätigt zu werden, dass Josef und Maria alleine nach Bethlehem reisten. Obwohl sie doch aufgrund der Volkszählung eigentlich alle nach Bethlehem mussten, da sie alle aus dem Haus und Geschlecht Davids stammten. Auch scheint bei der Geburt Jesu kein anderes Familienmitglied anwesend gewesen zu sein. Was doch zumindest ungewöhnlich ist. Dennoch verwarf Josef seinen Plan und folgte den Anweisungen des Engels. Und einige Jahre später sehen wir nochmal Josefs Bereitschaft, seine Pläne nur als provisorisch zu betrachten. Denn als ihm erneut ein Engel erscheint und ihm sagt, er soll mit Maria und Josef, dass er mit Maria und Jesus nach Ägypten fliehen soll, da ist er sofort dazu bereit, seine Pläne hinter Gottes Pläne zurückzustellen. Mein Bruder sagt immer, seid flexibel, sagt die Bibel. Ich muss zugeben, ich habe den Vers noch nirgendwo gefunden. Wenn ihr ihn findet, sagt's. Aber obwohl ich den Vers noch nie gefunden habe, muss ich zugeben, dass es genau das ist, was wir hier sehen können. Denn in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Seid flexibel. Josef war ein Mann des Plans. Er plante sein Leben und er plante seinen Umgang mit Störungen. Aber letztlich blieb er flexibel und betrachtete seine Pläne als provisorisch, damit er sie von Gott abändern lassen konnte. Und genauso sollten auch wir mit unseren Plänen umgehen. flexibel und provisorisch in dem Sinne, dass Gott jederzeit die Erlaubnis hat, unsere Pläne zu ändern. Hat er die Erlaubnis bei dir? Das Zweite, was wir lernen können, ist, vermeide Kurzschlusshandlungen. Ich weiß, das ist manchmal schwierig. Aber stellt euch folgende Situation vor. Eine Bekannte bittet euch darum, für ihren Sohn zu beten, da der einen Hirntumor hat. Da sie katholisch ist, seid ihr nicht allzu überrascht darüber, dass sie ein paar Tage später auf Facebook dieselbe Bitte an den heiligen Judas Thaddäus, den Schutzpatron für hoffnungslose Fälle, postet. Wie reagiert ihr? Ich könnte mir vorstellen, dass eure erste Reaktion vielleicht darin besteht, eine lange Abhandlung zu schreiben, die ihr beweisen würde, dass sie direkt zu Jesus und nicht zu irgendeinem Heiligen beten soll. Vielleicht würdet ihr ihr auch anhand der Bibel nachweisen, dass alle Christen Heilige sind und dass der heilige Judas Thaddäus daher überhaupt nicht wichtig ist und schon gar nicht helfen kann. Aber stopp. Wäre das nicht nur eine überstürzte Kurzschlussreaktion? Wäre das wirklich das, was in der Situation am besten ist? Ist es nicht viel eher so, dass es zwar vielleicht eines Tages mal die richtige Gelegenheit für solch ein Gespräch gibt, dass es aber in dem Moment nicht das ist, was sie am meisten braucht? Was sie und ihr Sohn jetzt am meisten brauchen, sind Gebete und keine theologische Diskussion. Das andere kann vielleicht mal später kommen, aber erstmal braucht sie Hilfe. Eine Kurzschlusshandlung würde hier wohl eher viel kaputt machen. Denn es stimmt, was wir in Sprüche 19, Vers 2 lesen können. Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze. Und wer hastig läuft, der tritt fehl. Daher rät uns die Bibel in Jakobus 1, Vers 19, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ist nicht einfach, zumindest nicht immer, aber es ist richtig. So, als ich in meiner Predigtvorbereitung gerade an diesem Punkt angekommen war und mit mir dieses theoretische Beispiel für eine Kurzschlussreaktion ausgedacht habe, vibrierte mein Handy. Ich bekam eine Nachricht über WhatsApp, die mich sehr verletzt und letztlich auch verärgert hat. Schlagartig waren in meinem Kopf zahlreiche Antworten, die ich der Person an den Kopf knallen wollte. Nichts davon war inhaltlich falsch. Aber alles waren Vorwürfe. Aber dann habe ich auf meine Notizen geguckt und da stand schwarz auf weiß und unterstrichen, vermeide Kurzschlusshandlungen. Also habe ich tief durchgeatmet, nachgedacht und dann doch freundlich geantwortet. Denn nicht umsonst schreibt der weise König Salomo in Sprüche 15, Vers 1, eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Ist nicht immer einfach, aber es ist richtig. Als Josef erfuhr, dass Maria schwanger war, muss er alle möglichen Gefühle durchlebt haben. Schmerz, Ablehnung, Wut, Enttäuschung, Angst, Sorge. Aber er hat nicht einfach über die Stränge geschlagen und auf Basis dieser Gefühle reagiert, auch wenn wir das alles nachvollziehen können. Hätte er das getan, hätte er sofort die Scheidung eingereicht und Maria in den Dreck gezogen, um sich an ihr zu rächen. Ganz ehrlich, ich hätte sogar verstanden, wenn er dann auf Steinigung plädiert hätte. Denn wenn man aus den Gefühlen heraus reagiert, dann endet das schnell so. Aber stattdessen nahm er sich Zeit, um die Situation zu überdenken, bevor er einen besseren Plan ausarbeitete. Einen, der den Anforderungen des Gesetzes entsprach und Maria so gut wie möglich schützen würde. Aber selbst dann, bevor er diesen Plan in die Tat umsetzte, schlief er noch mal eine Nacht darüber. Und während er schlief, erhielt er weitere Informationen, die ihn veranlassten, seinen eigenen Plan aufzugeben und Gottes Plan zu folgen. Und deshalb vermeide Kurzschlusshandlungen. In den seltensten Fällen führen sie zu einem guten Ziel. Nimm dir stattdessen Zeit, um sachlich zu überlegen, welche Reaktion wirklich angebracht ist. Und dann reagiere weise. Und das führt uns direkt zum nächsten Punkt, den Josef getan hat. Denn als nächstes hat Josef nach Gottes Meinung gefragt. Und das ist sinnvoll. Denn in Sprüche 2, Vers 6 schreibt Salomo, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Okay, ehrlich gesagt bin ich mir in Josefs Fall nicht sicher, ob er wirklich bewusst Gottes Rat eingeholt hat. Aber dadurch, dass er sich etwas Zeit nahm, um zu überlegen, was er tun wollte, ließ er Gott zumindest Zeit, zu ihm zu sprechen. Und vielleicht ist das manchmal auch alles, was wir wirklich tun müssen. Gott die Zeit geben, dass er zu uns reden kann. Wie bereits letzte Woche erwähnt, wird Gott uns wahrscheinlich keinen Engel schicken, der uns seine Hilfe anbietet. Es kann sein, aber in der Regel eher nicht. Stattdessen hat er uns jemanden gesandt, der sogar noch besser ist als ein Engel. Seinen Heiligen Geist, der uns nicht nur gelegentlich besucht, sondern ständig in uns wohnt. Er tritt für uns ein und leitet uns, so zu leben, dass es dem Willen Gottes entspricht. Auf ihn hören müssen wir allerdings trotzdem selbst. In der vergangenen Woche haben wir gesehen, wie wichtig es ist, mit Hilfe der Bibel, des Gebets und weiser Ratschläge Klarheit von Gott zu erhalten. Denn Gott benutzt diese drei Werkzeuge, um uns zu helfen, auf den Heiligen Geist zu hören. Und heute sehen wir bei Josef ergänzend dazu, dass wir ihm auch die nötige Zeit zum Antworten geben müssen. Wir haben gesehen, dass Josef keine Kurzschlusshandlung riskiert hat. Er hat sich selbst Zeit gelassen, um in Ruhe nachzudenken. Und damit hat er auch Gott Zeit gelassen, um zu ihm zu reden. Ich glaube, viel zu oft hören wir Gottes Reden nicht, weil wir ihn nicht zu Wort kommen lassen. Wir sind den ganzen Tag über beschäftigt. Und wenn wir dann doch mal einen ruhigen Moment haben, dann hören wir lieber auf das Radio, gucken uns einen Film an oder verlieren uns irgendwo auf Instagram. Wann soll Gott denn bitte schön zu uns reden? Wir haben doch gar keine Zeit. Und selbst wenn wir beten, dann reden wir. Dann sagen wir Amen und das war's. Und wann darf Gott mal was sagen? Dabei heißt das, was wir machen sollten, nicht umsonst stille Zeit, ne? Denn manchmal brauchen wir einfach nur ein bisschen Stille, damit Gottes Worte zu uns durchdringen können. Aber was ist, wenn wir Gottes Worte dann gehört haben? Dann heißt es für uns, ordne dich dem Plan Gottes unter. Josef war in dieser Hinsicht seiner Maria sehr ähnlich. Die beiden haben scheinbar zusammengepasst. Ist ja schön, ne? Als er von Gott hörte und Gottes Sicht der Dinge erfuhr, tat er, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er nahm Maria zur Frau. Und als das Kind geboren war, nannten sie das Kind Jesus. Genau wie der Engel es ihnen befohlen hatte. Josef ordnete sich dem Plan Gottes unter, obwohl er wusste, dass es für ihn nicht einfach werden würde. Indem er Maria zur Frau nahm, würde jeder in der kleinen Stadt Nazareth annehmen, dass er noch während der Verlobungszeit eine körperliche Beziehung zu ihr hatte und sich selbst damit gewissermaßen so einer Art Ehebruch schuldig gemacht hat. Er hatte etwas gemacht, was noch nicht erlaubt war. Auch wenn er es nicht gemacht hat, aber in den Augen der Leute war es absolut klar. Er würde mit dem Geflüster und mit den Blicken leben müssen. Oder er könnte versuchen, den Leuten von den Engelsbesuchen zu erzählen, die sowohl er als auch Maria hatten, und ihnen dann die Jungfrauengeburt erklären. Allerdings würde er dann riskieren, dass alle denken, er sei verrückt geworden. Welche der beiden Alternativen besser wäre, weiß ich nicht. Aber keine der beiden Alternativen würde das Leben für ihn und Maria einfach machen. Und es wurde ja noch schlimmer. Er und Maria mussten nicht nur allein zur Geburt Jesu nach Bethlehem reisen, sie mussten auch noch nach Ägypten fliehen und dort einige Jahre lang als Flüchtlinge leben. Aber immer wieder bewies Josef seine Bereitschaft, sich Gottes Plan unterzuordnen, ganz egal, was das bedeutete. Und ein Grund, warum er das tun konnte, ist, dass er bereit dazu war, die Folgen Gott zu überlassen. Josef hatte zwar eine gewisse Ahnung, was er als Folge seines Gehorsams gegen Gott erwarten konnte, aber er wusste sicher nicht alles, was geschehen würde. Aber genau wie letzte Woche bei Maria, machte auch er einfach den ersten Schritt und überließ Gott die weiteren Folgen. Er kannte Gott wohl gut genug, um darauf zu vertrauen, dass der ihn liebte und nur das Beste für ihn wollte, auch wenn das Scham, Schmerz und Leid mit sich brachte. Er sagte, ja Gott, ich mach es. Du musst damit klarkommen. Mach was draus. Es ist dasselbe, was der Apostel Paulus meinte, als er in Römer 8, Vers 28 schrieb. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal fällt es mir schwer, das zu glauben. Aber es stimmt. Und Josef hat genau darauf vertraut. Denn wenn wir unsere Pläne von Gott korrigieren und anpassen lassen und ihnen folgen, dann können wir darauf vertrauen, dass Gott uns an das richtige Ziel bringt. Was also sollen wir mit dem Dilemma der gestörten Pläne in unserem Leben anfangen? Wir sollen planen, aber unsere Pläne als provisorisch betrachten. Wir sollen Kurzschlusshandlungen vermeiden und stattdessen nach Gottes Meinung fragen. Wir sollen uns Gottes Plänen unterordnen und können dann die Folgen ihm überlassen. Gott wird dich wohl nicht zu den irdischen Eltern des Sohnes Gottes machen. Aber dennoch können Störungen zu Gelegenheiten werden. Zu Gelegenheiten, Gott und anderen auf eine Weise zu dienen, die wir uns nicht mal ansatzweise vorstellen können. Mir gefällt, was Dietrich Bonhoeffer über Störungen und Unterbrechungen geschrieben hat. Nämlich, wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Gott wird unsere Wege und Pläne immer wieder, ja täglich durchkreuzen, indem er uns Menschen mit ihren Ansprüchen und Bitten über den Weg schickt. Wir können dann an ihnen vorübergehen, beschäftigt mit den Wichtigkeiten unseres Tages. Es ist eine seltsame Tatsache, dass gerade Christen und Theologen ihre Arbeit oft für so wichtig und dringlich halten, dass sie sich daran durch nichts unterbrechen lassen wollen. Sie meinen damit, Gott einen Dienst zu tun und verachten dabei den krummen oder doch geraden Weg Gottes. Wenn also das nächste Mal eine Störung in dein Leben tritt, dann betrachte sie doch in einem anderen Licht. Sieh auf die Möglichkeit, die sich dir bietet, und suche nach der Führung Gottes, anstatt dich mit der Störung selbst zu beschäftigen. Und besiege wie Josef das Dilemma der gestörten Pläne in deinem Leben, indem du darauf vertraust, was Gott sagt, und indem du tust, was er möchte. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du den Überblick über unser Leben hast. Wenn wir uns unser Leben ansehen, sehen wir manchmal nur Chaos. Manchmal sehen wir ein wunderbares Ziel, das wir uns ausgemalt haben. Manchmal haben wir unser Leben komplett durchstrukturiert und durchgeplant. Und dann kommt etwas, was uns völlig aus der Bahn schmeißt. Ich bin mir sicher, wir alle kennen diese Situation. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, uns in genau diesen Situationen dir anzuvertrauen und dir zu folgen. Hilf uns, dir zu vertrauen und zu glauben, anzunehmen, dass du das Beste im Sinn hast, dass du das Ende kennst, das wir nur vermuten können. Ich bitte dich darum, dass du uns geleitest, dass du uns begleitest in unserem Leben, und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unsere Ohren zu öffnen, unsere Herzen zu öffnen und dir zuzuhören, damit wir dir folgen können. Sei du bei uns und segne uns. Amen.